Sie schreiben in Ihren Veröffentlichungen, dass Eltern, Lehrer und Pädagogen, die Einfluss auf die Spielgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen nehmen wollen, zuerst einmal selber die Faszination für Bildschirmspiele verstehen sollten. Wie machen Sie denn Erwachsenen deutlich, was Computerspiele so attraktiv macht?
Ja, es gibt natürlich eine ganz klare Differenz. Ich meine, die heutigen Eltern und Lehrer sind nicht per se mit Computerspielen als ihrem Kindermedium groß geworden. Das ist also etwas, was sie nicht von vornherein auch kennen und vor allem auch nicht so normal beherrschen wie vielleicht andere Medien. Und von daher ist es einfach notwendig, auch ein Stück als Eltern zurückzutreten und zu sagen, Mensch, also da ist was anderes, was Neues hinzugekommen. Weiß ich eigentlich schon Bescheid darüber? Also kann ich das genauso sicher handhaben, wie ich glaube, meinen Fernseher bedienen zu können? Und das wissen wir nun, da gibt es nun einige Unterschiede. Und ich meine, die üblichen älteren Medien kann man alle sozusagen zurückgelehnt genießen. Ne? Der berühmt-berüchtigte, die oder der Couch-Potato. Und das ist ja nun bei Bildschirmspielen gänzlich anders. Wenn ich mich dann sozusagen zu den Geräten hin bewege, die Tasten nicht nur von Ferne betrachte, sondern sie auch suche, die verschiedenen Steuerungsinstrumente auch bedienen möchte und muss. Das ist eine grundsätzlich andere Haltung, die ich einnehmen muss. Nicht? Und es genügt eben auch nicht mal sozusagen über die Schulter zu gucken, was macht denn mein Kind, mein Sohn, meine Tochter so da, weil ja die Bildschirmanmutung, das hat noch nichts mit dem Spiel zu tun.
Und wenn Sie sagen, man muss es dann wahrscheinlich einmal ausprobieren, auch als Elternteil selber. Das heißt, Sie geben Informationsmaterial, machen Veranstaltungen, bringen Eltern aber auch direkt an Computerspiele heran?
Ja, zum Teil auch. Also das ist natürlich immer das Problem, wenn man solche Fortbildungen macht. Wie sieht es mit der Zeit aus? Weil Computerspielen per se erstmal zeitintensiv ist. Und wenn man das in irgendeiner Form unterbringen kann, also wenn man Nachmittag Zeit hat oder etwas länger, also nicht nur rein Informationsabend, dann versuchen wir das schon auch mit reinzunehmen. Also das der Wunsch wieder da von den Eltern, selber mal was auszuprobieren. Auch neue Spiele kennenzulernen oder häufige Frage, die man ja hört, sinnvolle Spiele kennenzulernen, also die auch Förderpotenzial haben.
Ich meine, es gibt ja in der altbetagten Museumspädagogik die Idee des Hands-on. Nicht? Und es gibt wirklich keine Medien, wo man genau Hands-on so leisten muss, wie eben bei den interaktiven Medien. Nicht? Da muss ich eben ein Stück weit sozusagen durch das Herantasten an eigenes Erfahren bereit werden, meine Vorbilder und auch Vorurteile vielleicht doch nach und nach abzulegen.
Nun wird ja die öffentliche Diskussion um Bildschirmspiele bzw. Computerspiele häufig beherrscht von der Debatte um Gefährdungspotenziale der Spiele. Gemeint sind hier häufiger, so werden sie häufig betitelt, Killerspiele. Ihrem Institut geht es aber ja nun auch darum, für diese Chancen zu sensibilisieren, die diese Spiele innehaben. Worin bestehen diese Chancen und inwiefern würden Sie sagen, dass ein geübter Spieler medienkompetent ist?
Ja gut, als bloß geübter Spieler ist er noch nicht oder sie noch nicht medienkompetent. Ich meine, Übung macht zwar den Meister, aber ich muss auch ein bisschen mehr können und wissen. Also etwa eine Person, die gleichsam nur ein kleines Segment wahrnimmt, da würde ich schon fragen, ist das jemand medienkompetent ist? Muss man da nicht eventuell sozusagen tatsächlich zur Horizonterweiterung beitragen? Und die Aufgabe sehen wir auch sehr stark. Wir sehen aber auch die Aufgabe, etwa Jüngeren zu vermitteln, herauszubekommen, was in ihrer Lebensphase vielleicht sozusagen ein angemessener Spielinhalt sein könnte. Also sozusagen die ganze Breite des Angebotes, und da sind ja nun wirklich mittlerweile die Sortimente sehr, sehr gut aufgestellt. Es gibt nicht mehr nur das eine Genre, das angesagt ist, sondern es gibt eben unterschiedliches. Und ich glaube, Medienkompetenz heißt mehr als nur die technische Beherrschung. Das heißt, das Wissen um die jeweilige Verantwortung sich zu vergegenwärtigen. Das heißt auch mal die Fähigkeit, etwa gegenüber einem Kumpel, der sagt, das musst du auch spielen, mal zu sagen, nein, das haben wir verabredet, das möchte ich nicht spielen. Nicht? Also ich glaube, diese Stärkung, um die geht es uns.
Das ist natürlich, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass Kinder oder Jugendliche verstehen, warum Eltern oder Pädagogen Einwände gegen bestimmte Spielinhalte haben. Und da ist es unserer Erfahrung nach immer am einfachsten, berühmter pädagogischer Leitspruch, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen oder wo sie herkommen. Das heißt, dass man dann gezielt guckt, was spielt ihr denn, und dann mal reflektiert, auch die Spielinhalte zu hinterfragen, die da gespielt werden. Denn das machen die meisten Spieler, auch Erwachsenen, eigentlich nicht. Also sie spielen unreflektiert und gucken gar nicht, was steckt denn dahinter, wie ist das mit moralischen Werten, gibt es da überhaupt welche. Also das wären so Punkte, die man sensibel pädagogisch vermitteln kann.
Und worin sehen Sie besondere Chancen des Spielens von Computerspielen oder Videospielen?
Also ich denke, es gibt ja gerade die Diskussion um die Serious Games zeigt ja, dass ja auch Politik oder Pädagogik durchaus Chancen in diesen Spielen sieht. Also man kann durchaus Wissen über gesellschaftliche Verhältnisse in politisch orientierten Spielen beispielsweise auch vermitteln. Auch Lerninhalte. Es gibt ja durchaus richtige Lernspiele, wo man schulisches Wissen vermitteln möchte und das kann. Wenn man so von den klassischen Computerspielen oder Videospielen sich mal den Markt anguckt, was es da alles gibt, sind so die richtig problematischen Spiele ein kleiner Teil. Aber durchaus zu gucken, was kann man denn in einer Städtebausimulation oder was kann ich denn in einem Strategiespiel an Denken lernen, vernetztes Denken dann gerade, wie wird eine Firma aufgebaut, wie muss ich da agieren. Das einzige Problem, was ich dabei immer sehe, ist, man kann solche Spiele nicht einfach den Kindern zum Spielen geben und sagen, super, jetzt schreibst du nur noch Einsen oder jetzt wirst du der absolute Wirtschaftsexperte. Sowas muss pädagogisch begleitet werden. Da bauen wir natürlich auch drauf, dass die Eltern das tun. Bei den reinen Freizeitspielen oder Jugendeinrichtungen, offene Ganztagsschule, gibt es ja auch Projekte, die das dann umsetzen wollen in der Freizeitpädagogik. Bis hin zu der Tatsache, dass sich auch Lehrer damit auseinandersetzen müssen. Das ist nur sehr zeitintensiv.
Ich meine, das läuft da nicht anders als mit einem älteren Medium, mit dem Fernsehen. Ich meine, das Fernsehen hat ja auch immer noch das Öffentlich-Rechtliche, einen grundgesetzlichen oder Bildungsauftrag. Wenn man nun aber Kinder allein vor Fernsehsendungen setzt, selbst im Unterricht, sind die noch lange nicht sozusagen unterrichtlich und fachlich wirksam. Das heißt, sie müssen eingebunden werden. Und das funktioniert natürlich auch mit Aufwand bei den Spielen. Nicht? Also ich denke, die Serious Games sind ein aktuell sozusagen positiver Strang, aber auch Sachen, die gleichsam nur Unterhaltungsanspruch haben, die aber in einem geschichtlichen Setting angesiedelt sind, die vielleicht ein bestimmtes politisch-historisches Ereignis ansprechen, die kann man sozusagen als Aufreißer, als Eyecatcher benutzen, um dann zu fragen, reicht das eigentlich, was dort mitgeteilt wird?
Hatten Sie vorhin schon angesprochen, es gibt natürlich sehr verschiedene Spielgenres, es gibt jede Menge Spiele, das Angebot ist riesengroß. Wie können sich denn Eltern in diesem Mediendschungel, was eben auf Spiele zutrifft, orientieren, und um eben empfehlenswerte Spiele für ihre Kinder zu kaufen?
Es gibt ja inzwischen einige Möglichkeiten, sich fundiert zu informieren über Spielinhalte und Erfahrungen mit Computerspielen. Es gibt zum Beispiel ihre Internetseite vom Land Nordrhein-Westfalen, Spieleratgeber NRW, die in Kinder- und Jugendgruppen Spiele antesten, da ausprobieren und gemeinsam mit den Kindern pädagogische Beurteilungen zu den Spielen erstellen. Also da können Eltern tatsächlich gucken, wie gehen die Kinder in einer bestimmten Altersgruppe mit dem Spiel um. Und es gibt von der Bundeszentrale für politische Bildung, Spielbar, als großes Werk auch inzwischen im Internet, die auch auf Mitarbeit bauen. Weil ich denke, dass viele Eltern zu Hause Erfahrungen mit bestimmten Spielen gemacht haben. Und da sind Eltern oder Pädagogen dazu aufgerufen, selber auch diese Meinungen, diese Erfahrungen anderen zugänglich zu machen. Ansonsten gibt es natürlich auch Prämierungen. Es gibt von CINET in München einen Verein, jährliche Paddy-Verleihungen. Da werden also tatsächlich positiv bewertet Computerspiele, die einen sehr hohen pädagogischen Anspruch haben oder sich in der Pädagogik gut nutzen lassen.
Nun gibt es neben dem Punkt der gewalthaltigen Spiele in der Debatte auch sehr stark aktuell den Faktor der Spielsucht. Durch Spieler bindende Eigenschaften bei Online-Spielen beispielsweise, die das Ganze angeblich forcieren. Ab wann kann man denn Ihrer Meinung nach von einer solchen Sucht sprechen und was raten Sie Eltern, deren Kinder davon betroffen sind?
Ich glaube, Eltern müssen genau gucken, wie die Spielzeiten ihrer Kinder aussehen. Ich glaube, das ist schon mal das Wichtigste, dass man sich zu Hause mit den Kindern auf feste Regeln einigt. Auffällig oder heikel wird es in den Momenten, wo Kinder wirklich gar nichts anderes mehr machen. Also wo das Computerspiel eigentlich den größten Teil der Freizeit einnimmt, wo die Kinder teilweise gar nicht merken, dass sie Freunde oder andere Aktivitäten völlig vernachlässigen. Also da muss man auch ganz genau hingucken und muss dann auch Alternativangebote machen. Ich glaube, Eltern können sich nicht damit aus der Verantwortung ziehen, dass sie sagen, mach jetzt was anderes. Ich denke, Kinder oder Jugendliche brauchen auch Alternativangebote, die sie mit den Eltern zusammen machen.
Gerade bei den Online-Spielen, um die geht es ja in dieser Frage insbesondere, muss man aber auch klar sein, bei den Online-Spielen geht es meistens um schon Ältere. Das ist kein Kinderproblem bisher. Nicht? Und ich meine, klar, in den Alltag gehört, das hat Horst Pohlmann eben gesagt, die zeitliche Limitierung, wobei ich als standender Vater immer sagen würde, man muss aber auch klar sagen, dass ein Kind so wie es ein Buch zu Ende lesen darf, nämlich ein Kapitel, dass es auch ein Level zu Ende spielen darf. Nicht? Das sind, glaube ich, ganz klare Sachen, wo Eltern auch Respekt haben müssen vor den Spielbedürfnissen der Kinder. Ganz wichtig, man sollte entschieden eine Differenz machen zwischen Sucht im Sinne von sozusagen stoffgebundener Sucht, und das ist was ganz anderes als eine Abhängigkeit, die auch vom Verhalten her ganz anders zu werten ist, auch therapeutisch, pädagogisch ganz anders zu sehen ist als typisches Suchtverhalten. Ich meine, wir haben im Alltag so einen sehr, soll ich sagen, laxen Gebrauch des Wortes Sucht. Nicht? Wir kennen die. Moment, bei uns jetzt hier die Spielsucht, wir kennen die. Eifersucht, wir kennen die. Geltungssucht und so weiter. Das ist aber etwas, was uns vielleicht alles nicht gefällt. Aber krankhaft ist das per se noch nicht. Und krankhaft, glaube ich, ist auch nicht eine Frage von Quantität. Und da, glaube ich, müssen Eltern einfach auch sagen, so, wann beginnt mein Sohn, vermute ich in den meisten Fällen mal, wann beginnt er wirklich sozusagen die notwendigen sozialen Kontakte, die notwendigen Alltagsverpflichtungen nicht mehr sozusagen abzuarbeiten, sie durchzugehen, sie wahrzunehmen, sondern ist sozusagen eingesponnen in einen Konkon, der durch ein Online-Spiel, World of Warcraft oder andere, dominiert wird. Und Sie haben eben davon gesprochen, dass die Spiele sozusagen spielimmanente Faktoren haben. Nicht natürlich. Einmal die Bindung durch das Geld. Ich habe ein Riesenabonnement und das will ich abarbeiten. Dann natürlich die soziale Einbindung in eine Horde, in einen Clan, in eine Gilde und die Verpflichtung, zu bestimmten Zeiten etwas zu machen. Das hat aber auch die andere Seite, dass es soziale Kontakte sind. Das heißt also, die bloße Exzessivität ist noch keine Sucht. Und die bloße Begeisterung, ich kann doch jetzt wieder mit denen zusammen was machen die nächsten Stunden, das ist so nichts Furchtbares. Also man muss da, glaube ich, genau hingucken. Und wichtig scheint mir zu sein, dass die Eltern, und da gibt es ja auch Angebote, in dem Moment, wo sie meinen, da droht so etwas wie Sucht, dass sie da fachlichen Rat suchen. Und zwar fachlich, medizinisch, therapeutischen.
Bei der Information über Risiken von Jugendlichen, von Computerspielen, betonen Sie ja, dass jedes Spiel mit Risiken verbunden ist und vielleicht auch mit tatsächlichen Gefährdungen, dass es aber auf eine entsprechende Voreinstellung des Spielers treffen muss, um eben wirklich eine schwierige Situation auszulösen. Können Eltern denn aus Ihrer Sicht dafür sensibilisiert werden, ob ihre Kinder kritische Voreinstellungen mitbringen, zum Beispiel ein besonderes Aggressionspotenzial, oder ist das nicht auch eher etwas für Pädagogen, für ausgebildete Fachkräfte?
Also da würde ich Ihnen sofort recht geben. Ich meine, welche Mutter, welcher Vater ist so objektiv den seinen kleinen oder mittelgroßen gegenüber, dass sie sagen können, das ist ein harter Bulle? Also das ist sehr schwierig. Und auch da würde ich sagen, ist natürlich Professionalität gefragt. Aber alles in allem, was ich glaube, so zu wissen zu diesem Sachverhalt und was ich immer wieder auch in Konferenzen gehört habe, wir dürfen nicht unterschätzen, wie einflussreich diese Voreinstellung auf eventuelle Wirkungen der Spiele ist. Es gibt genauso viele andere Faktoren, die sozusagen eine unmittelbare aggressive Wirkung verhindern. Nicht? Also man muss auch die Seite sehen. Nicht nur sozusagen die Voreinstellung, die bildet sich außerhalb des Spieles. Wir können aber nicht, und in welcher Gesellschaft würden wir da leben, sozusagen eine Person, der wir bestimmte Eigenschaften zuschreiben, per se vom Spielen ausschließen. Das heißt, es gibt dieses gesellschaftliche Risiko, dass immer Leute bestimmte Grenzen überschreiten. Nicht? Und wenn man die Geschichten, soweit ich sie kenne, etwa der jugendlichen Attentäter anschaut in Emstetten und Selbstmörder in Emstetten oder auch in Erfurt, da ist immer eine ganz lange Geschichte vorher gewesen. Familiär und schulisch und auch in der gleichaltrigen Gruppe. Das heißt, der Ausweg in die vermeintliche Imitation der Spielhandlung, etwa von Killerspielen, war ein Ausweg auf einer ganz anderen zugrunde liegenden verursachenden Basis. Und ich denke, da ist es die Pflicht auch einer Gesellschaft und auch eben von Schule generell viel sensibler auf die adolescenten Entwicklungsschwierigkeiten Acht zu geben.
Das Institut Spielraum wird ja unter anderem durch die Spielindustrie auch finanziert. Und man könnte, wenn man sich Böses dabei denkt, vielleicht den Verdacht nahelegen, dass sie halt herstellerfreundlich an die Informationen herangehen, die sie eben an Erwachsene, an Eltern, Pädagogen weitergeben. Wie reagieren Sie auf solche kritischen Einwände?
Ich meine, wir begegnen diesem Einwand immer wieder, auch hausintern hier. Es gibt eine ganz klare Verabredung zwischen dem Spielrauminstitut und etwa EA und Nintendo. Das ist vertraglich festgelegt. Die Gelder werden für Personen und pädagogische Maßnahmen ausgegeben. Sie werden hochschulöffentlich verwaltet. Da fließt keine müde Mark in die je eigenen Taschen. der Institutsleiter, außer im Gehalt der Mitarbeiter, nicht und fertig. Das heißt, es ist alles nachvollziehbar. Wir dokumentieren vierteljährlich, was wir wo mit wem getan haben. Wir treten mit unseren Positionen öffentlich auf und wenn Sie nachschauen, wir suchen sehr stark immer die Kooperation mit anderen Partnern, und zwar bundesweit. Und da muss ich sagen, ein Glück, dass wir diese Unterstützung durch die Firmen, die ja sich auch damit gesellschaftlich verantwortlich zeigen, haben. Dadurch konnten wir etwa im letzten Jahr eine bundesweite erste medienpädagogische Netzwerktagung organisieren, wo beinahe 60 medienpädagogische Institutionen, die nicht nur mit Computerspielen zu tun haben, sich getroffen haben, um für die Zukunft kooperative Verabredungen zu treffen. Wir werden das jetzt Ende Mai wieder machen. Und haben auch gleich wieder ein ganz starkes Echo auf diese Tagungs- und Netzwerkidee. Also wir möchten einfach sozusagen die Alltagskompetenz bezogen auf Medien, mit dem Schwerpunkt von uns aus gesehen auf Bildschirmmedien, stärken, auch die öffentliche Diskussion mit dem Know-how füttern, das dort hineingehört. Ich denke, die Stärke, die wir hier haben, ist, dass wir eben zugleich auch ein Stück Abstand haben. Nicht? Wir müssen sozusagen nicht jedes Mal ins Gemenge und können damit eben auch konzeptuell wirken. Und das versuchen wir auch.